Händel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 2. April, gut 2 Stunden nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den MSV Duisburg am vergangenen Freitagabend. Das Spiel endete 0:0 und genauso ereignislos, wie es klingt, war es auch. Ich spreche heute wieder mit Jan. Hallo Jan.
Hallo Tobi.
Zum 5. Mal in dieser Saison, aber dazu vielleicht später mehr. Wollen wir erst über das Spiel reden und danach über das Drumherum?
Ja, die 3 Minuten fürs Spiel können wir uns gerne nehmen.
Genau, es war furchtbar, es war langweilig. Es fing sehr gut an. Gleich am Anfang, 4. Minute, eine Riesenchance für Alex Meyer, die er eigentlich machen muss. Aber er ist so ein bisschen in Rückenlage. Angeblich hoppelt der Rasen vorher ein bisschen und der Schuss geht deutlich drüber. Aber wir im Stadion dachten, geil, das geht ja gut los. Denn schon in der 6. Minute... nächste große Chance mit ordentlich Gewusel vorm Tor der Duisburger. Hochmar mit einer Riesenchance. Da ist so ein bisschen Flipper. Alex Meyer ist noch irgendwie mit von der Partie. Wird aber irgendwie geklärt und C hier hat noch einen Nachschuss. Genau. Und da dachte man irgendwie, könnte schon 2-3-0 stehen nach 10 Minuten, ne?
Ganz genau. Ein Kumpel von mir, der auf der Südtribüne stand, hat mir auch dann eine Nachricht zukommen lassen im Sinne von, steht es eigentlich schon 2 oder 3-0 oder habe ich irgendwas verpasst oder warum tut die Anzeigetafel nicht oder wie auch immer. Und ja, man muss sagen, der FC St. Pauli kam völlig verändert, zum Gegensatz zu den letzten 2 Spielen aus der Kabine, hat Druck gemacht, ist vorne drauf gegangen, hat Bälle erobert vom MSV und der MSV kam in den ersten 10 Minuten kaum in die andere Hälfte. Hat jede Menge Fehler im Aufbauspiel gehabt, Fehlpässe gespielt, völlig ohne Not. Da dachte ich zuerst, okay, das geht heute ganz schön mies aus.
Genau, erste Chance für Duisburg gab es schon in der 11. Minute, Verhook mit einem Torschuss, aber daneben, wie so oft in dieser Saison für John Verhook.
Das macht er am häufigsten, ja.
Unseren ehemaligen St. Pauli-Stürmer in Diensten, der Duisburger. So, dann 13. Minute. Spannende Szene. Wir sind irgendwie im Angriff. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da genau war, aber ihr bekommt den Ball. Es gibt einen sehr schönen Steilpass. Ich weiß gar nicht mehr von wem, aber es war auf Sousa. Oder Sousa, wie spricht man den aus?
Cauli Oliveira Sousa.
Sousa. So, Bubala hat große Not, mit hinterherzukommen. Schafft es aber irgendwie. Und bringt sich irgendwie vor, Sousa, und wird dann angeschossen, und zwar im Strafraum, an die Hand.
Ja, und ich glaube,
war's Elfmeter oder nicht?
Knapp 30.000 Menschen im Stadion und vermutlich genauso viele vor dem Fernseher haben es genauso gesehen. Ich glaube, in der nächsten Saison, wir wissen ja, der Video Assistant Referee kommt auch in der 2. Liga rein. Ich glaube, da hätte es einen Elfmeter für den MSV gegeben. Ich denke, der Arm war zwar in einer natürlichen Handhaltung, aber auch sehr körpervergrößernd im Spiel. Ja, als letzter Mann sowieso noch. Ich glaube, dann muss man fast über Elfmeter und Rot reden. Aber ich will jetzt hier auch kein Fass aufmachen. Deswegen,
okay.
Ich bin immer der Meinung, dass sich sowas über eine ganze Saison ausgleicht. In der Halbzeitpause hat Marius Ebbers im Interview bei Sky, ich verrate es, ich habe das Spiel nur bei Sky sehen können, Entschuldigung, im Pay-TV sehen können, da hat Marius Ebbers, wohlgemerkt, eine St. Pauli-Legende aus der Duisburger Fußballschule.
Ach echt, der kommt von Duisburg?
Der kommt aus Duisburg, ja. Der hat seine Jugend bei uns verbracht und seine ersten Profijahre bei uns gespielt.
Siehste, habe ich nicht im Blick gehabt. Ebbers ist ja aus der Reihe von Fabian Beul, Ralf Gunisch und den alten Höllenhunden.
Genau, und der hat halt im Halbzeit-Interview ganz Interessantes ins Spiel gebracht, die die Fußregel beim Hockey. Und zwar ist es da so, dass sobald der Ball im Strafraum an den Fuß kommt, egal ob Absicht, keine Absicht, ein abgefälschter Ball aus 10 Zentimetern angeschossen, wie auch immer, es gibt halt immer die Strafecke, das ist vergleichbar mit dem Elfmeter beim Fußball, von der Chance auf ein Tor ungefähr. Ich bin immer der Meinung, vielleicht ist das eine gute Idee für den Fußball, dass man da eine große Brisanz reinbringt, indem man sagt, okay, jeder Ball, der an die Hand kommt, egal wo auf dem Platz ist, ein Freistoß auf dem Feld oder ein Elfmeter im Strafraum. Und ja, ich glaube, dann würde man dafür sorgen, dass in dem Parallelogramm vorm Tor die Hände anders gehalten werden. Und zwar so, wie es manche Verteidiger schon machen. Und zwar zum Beispiel Virgil van Dijk von Liverpool, der hat die Hände immer im Zweikampf hinterm Rücken zusammen und verursacht keine Elfmeter.
Ja, das ist aber auch der teuerste Verteidiger der Welt.
Die anderen haben zwei Hände, die sie hinterm Rücken zusammenhalten können.
Also es würde das Spiel massiv verändern, das glaube ich auch. Ich glaube auch, es würden mehr Leute auf die Hände zielen, wenn das denn ginge. Weiß nicht, wie es im Eishockey ist, das gucke ich selten, da fehlt mir
Feldhockey,
irgendwie.
Feldhockey.
Feldhockey, ach so, ich dachte Eishockey.
Feldhockey.
Ja, auch das gucke ich noch seltener, also gucke ich beides extrem selten. Feldhockey kann man den Ball ja wenigstens noch ein bisschen besser verfolgen. Beim Eishockey sehe ich den Puck immer nicht, da weiß ich mal gar nicht, wo ich hingucken muss. Egal. Halte ich nicht so viel von, weil das, weiß nicht, ich finde, Fußball lebt auch immer ein bisschen davon, dass Regeln nicht so ganz klar sind und dass man sich dann über den Schiri aufregen kann. Das ist irgendwie auch wichtig, sonst gäbe es ja den Kulinarikas nicht. Übrigens empfehle ich ganz dringend für alle, die sich besser mit Spielregeln, Fußballregeln auskennen wollen, hört euch den Kulinarikas an. Ist eine große Freude. In den letzten Episoden geht es zwar fast ausschließlich immer um den Videobeweis und was er denn da wieder gemacht hat in den Bundesligaspielen. Das wird so ein bisschen eintönig, aber auch ganz interessant. Und da geht es natürlich auch viel ums Handspiel. Ich glaube, das Handspiel ist im Fußball die am meisten diskutierte Fußballregel der letzten Zeit, weil es eben so unterschiedlich gehandhabt wird. Ne, da geht es dann mal um irgendwie Vergrößerung der Körperfläche, mal um Absicht, mal um dit und dat und dat. Kann man, ist viel Interpretationsspielraum. Und ich finde tatsächlich, dass dieses Handspiel, wo glaube ich alle im Stadion gesehen haben, dass es ein Handspiel war, trotzdem nicht automatisch, auch nicht beim Videobeweis zu einem Strafstoß geführt hätte. Denn der Videobeweis darf ja auch nur, der greift ja nur ein, wenn es eine offensichtliche Fehlentscheidung ist. Und das war in diesem Fall nicht so, denn weil es eben Interpretationsspielraum ist, kann der Video Assist Referee das halt nicht wissen, wie denn der Schiri das interpretiert hat. Und außerdem, wenn ein Schiri etwas nicht gesehen hat, dann darf auch der Video Assist eingreifen. Aber das war in diesem Fall offensichtlich nicht so. Also der Schiri hat es ja ganz klar gesehen, dass der Ball an die Hand gekommen ist. Schiri hat, glaube ich, irgendwie signalisiert, der Arm war angelegt. Das war er definitiv nicht. Aber ich habe es mir in der Wiederholung auf FC St. Pauli TV nochmal angeguckt und Bubala ist halt in der Drehung. Ne? Der hat irgendwie Mühe, hinterherzukommen, ist vor Sousa. Und Sousa will irgendwie rechts an ihm vorbei. Bubala guckt erst nach links, dreht sich dann mit dem Rücken zu Sousa um und kommt dann gerade rechts an und hat halt den Arm noch aus der Drehung irgendwie angewinkelt hoch. Ich finde, es kann man argumentieren, dass es kein Strafstoß ist, dass da keine Absicht, keine absichtlich vergrößerte Körperfläche irgendwie in diesem Fall vorliegt. Ob es nun Absicht war oder nicht, kann man natürlich nicht wissen. Man kann ja nicht reingucken in den Herrn Bubala, aber ich fand, es sah noch halbwegs natürlich aus, die Armbewegung. Und ich finde das vertretbar, da keinen Elfer zu geben. Natürlich hätten wir uns nicht beschweren dürfen, hätte es einen Elfer gegeben. Aber ja, so ganz eindeutig, wie du es beschreibst, habe ich es nicht gesehen. Und wahrscheinlich hätte er den Arm angelegt, wenn es diese Regel, die Marius Erbers sich da gewünscht hat, schon gegeben hätte. Das ist so meine Sicht auf die Dinge.
Ja, da kann man jetzt in die Philosophie abdriften und sagen, inwiefern kann eine schwammige Regel eindeutig definiert sein in der Aktion, und das sparen wir uns aber, oder?
Das sparen wir uns, genau. Immerhin haben wir was zu reden, ist doch gut. Sonst gab es nämlich nicht so viel. Ansonsten war das Spiel sehr, sehr langweilig. Es gab insgesamt 14 zu 10 Torschüsse. Ballbesitz irgendwie.
Wann und wo?
Naja, die haben halt alles gezählt, was irgendwie aufs Tor ging. So. Und also nach dieser Szene mit Bubala und Sousa, ab der 13. Minute war das Spiel halt komplett langweilig. St. Pauli hat das Spielen eingestellt. Kein Mensch weiß, warum. Als sie aus der Kabine kamen, war es nochmal kurz, irgendwie ein bisschen druckvoll, aber dann gab es irgendwie einen recht frühen Wechsel. Rio raus, Sobota rein und es hat halt irgendwie alles nichts gebracht. Alex Meyer ist auch dann irgendwie ausgewechselt worden gegen Schneider, der hatte noch eine Chance, aber genau auf Mann und das war es dann irgendwie. Es ist nichts mehr passiert. Und am Ende hatten wir beide recht mit unserer Prognose, oder?
Ja, wie gesagt, wir haben vor dem Spiel gesagt, unsere Teams verlieren.
Genau.
Und das hätten sie auch beide, wenn die anderen sich ein bisschen mehr angestrengt hätten.
Richtig. Also Duisburg war leider komplett ungefährlich und harmlos und schlecht. Also da ging gar nichts nach vorne.
Nee.
Und St. Pauli hatte kurze Phasen, wo es ein bisschen nach vorne ging, aber zu kurz und auch zu unpräzise. Also wenn da noch jemandem der Lucky Punch geglückt wäre, dann hätte man wirklich halt nur von Glück sprechen können und nicht von verdienten Sieg oder so. Das
absolut. Einen Sieg verdient hätte da keiner.
Verdientes 0-0. Es war wirklich sehr bedrückend. In der Halbzeitpause habe ich mich noch kurz mit Mike vom Millanton unterhalten und ich war noch ganz guter Dinge, weil ne, die erste Viertelstunde war halt ganz ansehnlich und das hat mir Mut gemacht und ich dachte, ja gut, wenn sie jetzt die Chance nicht gemacht hat, irgendwann später werden sie schon eine machen. Und er meinte da schon, nee, was für ein Grottenkick, das wird nichts mehr. Meinen Tipp hatte ich übrigens aufrechterhalten mit 2-0 für Duisburg, obwohl ich so gute Laune hatte. Aber ja, es hat alles nicht gefruchtet.
Ja, schön war das nicht, das stimmt.
Kommen wir also zum Drumherum. Du hast schon gesagt, du konntest leider nicht ins Stadion kommen, hast es also zu Hause mit Bezahlfernsehen geguckt. Warst du allein oder hattest du Gäste?
Mein Mitbewohner saß mit auf der Couch und der hat sich das Spiel mit mir angeschaut.
Und wie war da so die Stimmung? Ist er auch Duisburg-Fan oder?
Wir hatten schon bessere Freitagabende. Nein, also er ist auch Duisburg-Fan, ja, aber nicht so emotional dabei wie ich, weil er halt auch zugezogen ist. Mhm. Naja, man konnte gut aufstehen und Bier holen und
man hat nichts verpasst.
Man hat nichts verpasst und das ist eigentlich auch alles, was man zu dem Spiel irgendwie so sagen kann, oder?
Ja, ich war im Stadion und wenigstens gab es noch ein bisschen was zu erleben. Also wir hatten ja vor dem Spiel auch drüber gesprochen, was beim Derby so alles passiert ist und dass ich gespannt bin, was dann so im Stadion sich ergibt. Und tatsächlich war die Stimmung so angespannt abwartend, muss ich mal sagen. Also vor dem Spiel war es erstaunlich leise im Stadion. Die Duisburger haben so ein bisschen Radau gemacht, aber da war auch der Block nicht ausverkauft. Die Nordkurve hat teilweise auf die Gesänge der Duisburger mit eingestimmt, dann eben mit dem passenden St. Pauli-Text. Ganz lustig. Und die Süd war aber erstaunlich ruhig und die Gegengrade auch. Es gab so vereinzelt ein bisschen was. Was mir dann als erstes aufgefallen ist, war, dass die Stadionmoderation ein bisschen anders war. Also wir haben ja die Tradition am Millerntor, dass wir erst die Gästehymne spielen, dann kommt die Spielaufstellung und dann die Heimhymne, das Herz von St. Pauli. Und wenn das dann zu Ende ist, wird halt der Ton runtergedreht, das Stadion singt ein bisschen weiter und dann gibt es noch so 5 bis 7 Minuten, die dem Stadion gehören. Anders als in anderen Stadien wird dann eben nicht über die Beschallungsanlage Werbung gemacht bis zum geht nicht mehr, sondern da gehört das Stadion den Fans und wir singen uns warm und singen uns ein und es gibt halt so Stimmübung, sag ich mal. Die gab es diesmal gar nicht, sondern sobald wir fertig waren mit dem Herz von St. Pauli, kamen Hells Bells und die Mannschaften liefen auf den Platz. Das war irgendwie eine überraschende Abkürzung. So, währenddessen entrollte sich auf der Süd eine erste Tapete. Und ich dachte, jetzt geht's los. Gegenseitige Beleidigung und sonst wie was. Und da stand dann drauf, Pyrotechnik ist für uns ein rotes Tuch. Und rot war in rot geschrieben.
Die Referenz kennen wir auf jeden Fall, ja.
Das war natürlich eine Anspielung auf die Menschen mit roter Sturmmaske oder roten Gesichtstüchern, die beim Derby einen Pyro nach den anderen angezündet haben und damit so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Dann folgte die Blockfahne, die beim Derby in der Halbzeitpause oder am Ende der Halbzeitpause über die Gegengrade gezogen worden ist. Wir hatten ja Ich lass mich mal nachsehen. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn man es genau nimmt, hatten wir 5 Blockfahren beim Derby. Eine auf der Nord, die so ein bisschen falsch rum war. Eine auf der Gegengerade, wobei das eigentlich auch 2 waren, die getrennt oder 3. Und dann gab es auf der Südtribüne gab es erst eine riesen Blockfahne, wo dann eine zweite drüber gezogen worden ist, woraufhin die erste rausgezogen worden ist. Und dann in der Halbzeitpause gab es noch eine dritte Blockfahne auf der Süd. So, das ist also Blockfahnen über Blockfahnen. So, und diese Halbzeitblockfahne, da stand halt ganz groß Ultras drauf. Und die wurde jetzt wieder ausgepackt. Und wenn man sich erinnert, beim Derby gab es nach der Halbzeitpause vorne eine große Pyrowand. Und tatsächlich saßen dann auf dem Zaun auch wieder irgendwie auf fast gesamter Breite saßen wieder rot betuchte Menschen, die irgendwie wild gestikuliert haben und was in der Hand hatten. Und alle dachten natürlich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt wird das wiederholt. Aber das war denen dann doch zu platt und sie haben sich einen Scherz erlaubt und das waren nämlich keine Bengalos, die sie in der Hand hatten, sondern Handkonfetti-Kanonen in bunt. Und dann kam da halt buntes Kindergeburtstagskonfetti aus den Stäben raus. Und das sah wirklich sehr lustig aus. Also es war ein schöner Streich, den sie uns da gespielt haben. Und ja, mir hat's gefallen. War eine schöne Anspielung, war passend und ich fand es auch noch gut aus. Ich mag die Blockfahne, die Ultras-Blockfahne. Und ich weiß nicht, ob man die schon mal gesehen hat, ehrlich gesagt. Oder ob die jetzt zum Derby neu war. Aber auch beim Derby hatten sie auf jeden Fall und jetzt halt wieder. Sehr schöne Aktion. Hat man das eigentlich auf Sky gesehen?
Die Blockfahne ja. Das Konfetti nicht, nee.
Nee, haben sie wahrscheinlich gedacht, da kommt das Pyro und haben Kameras
das weggedreht. Das Bezahlfernsehen mag ja Pyro nicht.
Nee, nur als Hintergrundbild bei irgendwelchen Berichten. Genau. Oder zum Auflegen. Ich mag ja Pyro, wenn es in schöne Choreografien eingebunden ist. Das heißt, am Anfang hatte ich mich sogar fast gefreut, dass dann Pyro kommt. Wobei man natürlich so ein bisschen das Gefühl hat, mal gucken, ob es wieder eskaliert. Nee, es gab keinen einzigen Pyro. Was es außerdem nicht gab, war Osame, oder wie auch immer man das ausspricht, französischer Gesang, übernommen von der, oder gibt es auch bei der französischen Nationalmannschaft, kommt, glaube ich, irgendwie tatsächlich von einem Kriegslied. Das heißt ja Zu den Waffen. Und das wurde von Fußballfans übernommen. Zu den Waffen, wir sind St. Pauli, nous sommes St. Pauli. So, das wird traditionell als Wechselgesang mit dem gesamten Stadion gesungen, angestimmt von der Süd, kam diesmal nicht. Das war halt so ein bisschen der virtuell ausgestreckte Mittelfinger Richtung andere Tribünen. Wir hatten das Thema in der vor dem Spielsendung, dass es große Konflikte gibt zwischen Ultras und anderen Fangruppen wegen der Vorkommnisse im Stadion mit zu viel Pyro, Auspfeifen der eigenen Fans im Stadion und Sprechchöre gegen eigene Fans und so. Da ist einiges im Argen und entsprechend wenig Bock hatten die Ultras anscheinend dann Wechselgesänge mit irgendwem anzustimmen. Es gab insgesamt keine Wechselgesänge von der Süd aus. Die einzigen Wechselgesänge gab es im Gästeblock zwischen Stehplatz- und Sitzplatzbereich und die traditionellen Wechselgesänge zwischen Nordkurve und Gegengerade bei uns in der Ecke. Da machen wir auch immer was.
Ja. Also ich glaube, es heißt O-Arm. Aha. Also das X ist stumm und das ES ist stumm, aber mein Französisch ist halt auch jetzt schon wieder ein paar Jahre her, muss ich zugeben.
Ich hatte gar keins. Also doch, ich habe mit Französisch angefangen, aber mochte ich den Lehrer nicht und er mochte mich nicht.
Das hatte ich mit Deutsch.
War ich dann nach 2 Wochen wieder raus. Das war irgendwie dritte Fremdsprache, hatte ich mal angetestet und dann war das blöd.
Naja, was mir noch aufgefallen ist, auf der Nordtribüne war auch noch ein Banner von Nordsupport. Mhm. Still loving USP.
Ja, solche Banner gab es auf der Gegengerade auch. Die konnte ich während des Spiels nicht sehen. Aber Stefan Grönfeld hat das alles dokumentiert. Man surfe zu www.stefangrönfeld mit OE und V und D hinten. Da hat er immer schöne Spieltagsbilder und da sieht man auch die entsprechenden Banner. Aber von der Gegengerade selbst aus konnte man das eben nicht so gut sehen, was auf der Gegengerade für Banner gezeigt werden.
Ja. Logisch.
Logisch, genau. Was man allerdings überall im Stadion sehen konnte, war, wir haben ja so LED Bandenwerbung mittlerweile. Da kann man ja drauf machen, was man dann irgendwie spontan möchte. Und da stand tatsächlich während des Spiels dann ständig O Arme oder O Same oder wie auch immer man das ausspricht. Nous sommes St. Pauli. Und ich glaube, die haben es auch vermisst. Ich glaube, die haben es auch spontan so häufig raufgeschrieben. Oder sie wussten schon, dass es nicht kommt und keine Ahnung, hatten das irgendwie geplant. Fand ich ganz amüsant.
Also ich glaube, dass dir das aber jetzt, glaube ich, mehr auffällt, weil du es beim letzten Mal oder weil du es vermisst hast. Also mir ist diese Bandenwerbung schon häufig aufgefallen.
Ja.
Dass das immer mal wieder, also eigentlich so ziemlich bei jedem Heimspiel gezeigt wird.
Das wird immer mal gezeigt, aber es gibt dann das Spiel über immer wieder unterschiedliche Nicht-Werbesprüche auf diesen Banden. Also es gibt ja auch einen Werbetreibenden, ich glaube, es ist der Trikotsponsor, der sagt, mach mal Platz für Werbung. Werbung, mach mal Platz. Und dann kommt kurz irgendwie was Supportiges und dann kommt wieder der Werbetreibende und sagt, so, jetzt reicht's, weiter mit der Werbung oder so. Und
genau, oder der Regenbogen über die ganze Länge des Spielfelds.
Der Regenbogen und so, das gab's, bei diesem Spiel ist es mir nicht aufgefallen, dass mal irgendwas anderes außer eben Osamu Nuss vom St. Pauli da stand, sondern das stand da halt verhältnismäßig oft.
Ja, ist mir auch nicht aufgefallen, tatsächlich.
Ja. Ich hab's vermisst, ganz ehrlich. Also mir ist es wichtig, das zu brüllen, auch wenn ich nicht weiß, wie man es ausspricht, aber man brüllt halt einfach irgendwie mit. Und das ist halt immer sehr laut und so ein lauter Wechselgesang ist was Geiles. Ich hoffe, das kommt dann nächstes Mal wieder.
Also gebrüllt ist es auf jeden Fall Augs Armes. Das kann ich auf jeden Fall aus vielen Stadionbesuchen bestätigen.
Ja, singt man das in Duisburg auch oder aus vielen Millern-Torbesuchen?
Nee, aber ich habe ja durchaus auch schon mal in dem ein oder anderen Gästeblock beim FCSP gestanden. So ist es ja nicht.
Ja.
Das ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr unbekannt, dass ich da auch ab und zu finden bin.
Ich hoffe ja, ich hoffe, dass es wiederkommt. Ich kenne ich freue mich immer, wenn der Wechselgesang auch mal im Fernsehen läuft, wenn die französische Nationalmannschaft spielt oder irgendwelche anderen französischen Mannschaften. Ich glaube, Paris Saint-Germain hat das auch mal. Na, wie auch immer.
Keine Ahnung.
Ja, ansonsten war der Support, wie gesagt, keine Wechselgesänge von der Süd aus. Ansonsten haben die ihr Ding durchgezogen. Es kam auch immer mal was von der Gegengrade, da wurden auch mal Lieder angestimmt, die dann auch von der Süd übernommen worden sind und es war entspannter Support, es passte zum Spiel. Also besserer Support als beim Derby, glaube ich sogar. Haben sich wahrscheinlich alle so ein bisschen mehr Mühe gegeben, weil
alle man wollte sich am Riemen gerissen, genau.
Keine Blöße geben. Ja. Naja, aber gut, und es war natürlich auch Dom, das heißt Einlasssituation schwierig, wenig Platz und hinterher kam man schlecht weg. Aber dafür konnte man sich dann wenigstens noch mal Schmalzgebäck holen nach dem Spiel.
Sag mal, wie oft ist der Dom eigentlich im Jahr?
Dreimal im Jahr. Frühling, Sommer und Winter. Es gibt keinen Herbstdom aus
irgendeinem. Ich habe so das Gefühl, immer wenn ich in Hamburg bin, ist Dom.
Ja, es sind ja auch dann 3 Wochen oder so. Also 3x3 sind 9 Wochen von 52. Also die Chance ist nicht ganz schlecht.
Das erklärt so einiges, ja.
Ja, naja, das ist ja auch, also das Riesenrad aufzubauen und die ganzen Sachen da, das dauert natürlich immer ein bisschen. Da muss ja auch alles dann vom TÜV abgenommen werden. Das ist ja schon ein etwas größeres Volksfest. Das ist ganz lustig. Wir haben, als ich noch klein war, irgendwie 8 oder 9 oder so, habe ich mal mit meinem Cousin zusammen Radio gehört. Das war kurz vor dem Dom und da konnte man dann Freikarten gewinnen für den Dom. Und er kommt aus dem Sauerland. Katholische Region. Er war halt völlig verwirrt, dass man überhaupt Eintrittskarten für einen Dom braucht und dachte halt an eine Kirche. Und bis ich ihm dann erklärt habe, worum es dabei geht, hat es eine ganze Weile gedauert. Also liebe Hörer, falls ihr Duisburger zuhören, die den Dom nicht kennen, das ist ein Volksfest auf dem Heiligen Geistfeld, direkt neben dem Millern-Tor-Stadion. Und das ist halt immer so ein bisschen im Weg mit lauter so Fahrgeschäften. Riesenrad, Achterbahn.
Ich wollte schon sagen, ich übersetze gerade einmal ins Ruhrpottdeutsch, es ist eine Kirmes.
Kirmes, genau, eine Kirmes. Ja, genau. Mehr habe ich über drumherum eigentlich auch nicht zu erzählen. Ansonsten war alles entspannt.
Ich war nicht da.
Ja. Vielleicht ganz gut für dich. Wir haben auch noch weitere Themen. Und zwar haben wir letztes Mal nach dem vor dem Spielgespräch noch kurz gesprochen, warum du eigentlich nicht im Stadion bist. Und ja, vielleicht erzählst du davon nochmal ganz kurz. Warum warst du nicht im Stadion?
Genau, ich war nicht im Stadion, weil meine eigene Mannschaft, ich spiele Futsal, das ist die offizielle Hallenfußball-Variante der FIFA, hatte ich am Samstag selbst ein Spiel, das letzte Saisonspiel in der Regionalliga West. Für mein Team hat es leider nicht gereicht, wir sind leider am letzten Spieltag noch abgestiegen. Mhm. Für euch ist aber wahrscheinlich der Exkurs ganz interessant insofern, dass der FC St. Pauli selbst auch eine Erstligamannschaft in dieser Sportart stellt.
Dazu musst du noch sagen, du spielst auch erste Liga, ne? Also Regionalliga ist schon die höchste Spielklasse.
Die Regionalliga ist die höchste Spielklasse, genau. Es gibt aktuell 4 Regionalligen. Die ersten 2 aus jeder Regionalliga qualifizieren sich dann für die deutsche Endmeisterschaft im Futsal. Und genau das hat der FC St. Pauli jetzt geschafft. Und zwar sind die in der Regionalliga Nord Zweiter geworden. Ich weiß nicht genau hinter wem. Irgendein anderer Verein aus Hamburg. Ja, aber als Folge dessen hat sich der FC St. Pauli Sala, so heißt diese Abteilung, ja, für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifiziert und spielt da am 20. April das Hinspiel gegen den SC Ida Oberstein um den Einzug ins Viertelfinale. Es gibt 2 Teams, die noch eine Vorrunde spielen müssen vor dem Viertelfinale. Quasi eine Playoff fürs Viertelfinale.
4 Teams, ne? Also 2 Spiele.
Genau. 6 der 8 Teilnehmer fürs Viertelfinale stehen schon fest. Mhm. Und um die anderen 2 Plätze müssen sich noch 4 Teams streiten. Und zwar die jeweiligen Vizemeister aus diesen Regionalligen. Mhm. Genau. Und da ist der FC St. Pauli dabei. Ich kann jedem nur empfehlen, da mal hinzugehen, die Jungs mal anzuschauen, zu supporten. Ich denke, die würden sich riesig freuen. Und das ist ein sehr, sehr attraktiver Sport, schneller Sport und ich behaupte mal, jeder Fußballfan versteht ihn relativ schnell.
Ja, geht ja am Ende auch um Fußball, ne? Also
ganz genau.
Hallenfußball. Wie ist das? Bande ist nicht aus, ne? Sondern du kannst mit Bande spielen? Oder wie war das?
Es gibt keine Bande beim Futsal. Wir spielen einfach auf dem Handballfeld und wenn der Ball im Aus ist, ist der Ball im Aus.
Ach so, mit Einwurf dann?
Ein Kick.
Ein Kick, okay.
Aber beim dritten Versuch, vielleicht triffst du nächstes Mal eine Regel, Tobi.
Ich bin kein Futsal-Experte, absolut nicht. Aber es.
Geh mal hin, dann wirst du noch einer.
Mal gucken. Das ist wirklich interessant, weil von den anderen Abteilungen des FC St. Pauli kriegt man immer mal was mit. Blindenfußball ist ja auch extrem erfolgreich, war deutscher Meister, hat schon einen Torschützen des Monats gestellt. Dann haben wir noch den Frauenfußball, der äußerst erfolgreich ist. Unsere erste Frauen hat auch schon, spielen jetzt, glaube ich, Regionalliga, glaube ich auch.
Ja, was? Regionalliga Nord, genau.
Regionalliga Nord. War auch schon irgendwie mal ganz oben da und hatte man schon Angst, dass man aufsteigen würde in die Bundesliga. Denn das ist natürlich eine ganz andere Marke. Wenn man dann Bundesliga spielt, braucht man braucht man viel mehr Geld dafür, wegen der langen Reisen, um dann auch die. Also du brauchst eben auch Spielerinnen, die das wollen, ne? Die dann, das ist ja deutlich höherer Zeitaufwand und so. Und das ist, ja, ist halt schwierig zu organisieren. Aber ja,
absolut.
Kriegt man halt so dann immer mal mit. Dann haben wir noch Roller Derby und so. Und ich glaube, das liegt aber auch sehr an meiner Filterblase, was ich da mitbekomme und was nicht. Ich brauche dringend mal Futsal in meiner Filterblase. Jan, kannst du nicht mal mehr über Futsal twittern?
Vielleicht sollte ich das mal tun, ja.
Fände ich ganz gut. Oder falls du da jemanden hast, dem man folgen soll, der da mehr darüber berichtet, immer her damit.
Ja, ich muss sagen, die meisten Leute da in meiner Filterblase sind dann halt tatsächlich aus der Regionalliga West. Mhm. Und die Regionalliga Nord, die ist qualitativ nicht so hochwertig besetzt wie die Regionalliga West. Und da habe ich tatsächlich auch nicht so viele Informationen. Aber ich kann mich dahinter klemmen und dir da auf jeden Fall mal Bescheid geben.
Gut, dann ganz top aktuell, hattest du vorhin schon angesprochen, vielleicht erzählen wir es einmal, ne? Also der Grund, warum das hier alles gerade so ein bisschen gestelzt klingt, was wir erzählen, vielleicht auch nicht. Ich finde, wir machen es eigentlich ganz gut. Liegt daran, ich hatte vorhin so ein bisschen Audio-Fuck-Up-Probleme hier. Im Wesentlichen habe ich, glaube ich, einfach vergessen, Aufnahme zu drücken. Das heißt, Jan und ich haben das ganze Gespräch schon einmal geführt und haben jetzt eine halbe Stunde das gleiche erzählt wie vorhin schon mal. Allerdings hatten
wir
zwischendurch 3 Stunden Pause, deswegen ist das jetzt wieder ein bisschen frischer. Und du hattest vorhin angesprochen, den Herrn Grindel, der heute zurückgetreten ist.
Herr Grindel?
Herr Grindel.
Den Herrn Grindel, ja.
Ja, genau.
Ich bin sehr froh, dass er weg ist, aber da ist mir dann heute Nachmittag noch der Tweet von Mike über die Timeline gehuscht, der dann schrieb, und ihr glaubt jetzt ernsthaft, dass jetzt was Besseres kommt? Und dann war das Thema für mich auch wieder durch. Dann dachte ich auch, ja, gut, da hat er wohl recht.
Man kann eigentlich davon ausgehen, dass es nicht so ist. Ich habe einen Tweet gesehen, ich versuche den gerade mal wieder raus. Ja, ich habe meine Twitter-Timeline ist einfach viel zu voll. Jetzt in der Zwischenzeit fand ich ganz nett, hatte ich auch schon drüber nachgedacht, ob man nicht irgendwelche Witze machen könnte mit Grindelwalds Verbrechen. Hier irgendwie.
Müsste ich dafür jetzt ein Buch gelesen haben, um den zu verstehen, oder?
Die fantastischen Gierwesen war das. Wer war denn das? Irgendwer hat das getwittert. Ja, genau, Harry Potter, die quasi Vorgeschichte zu.
Ach so. Na, da bist du jetzt hier beim ganz falschen Ansprechpartner, Tobi.
Kein Harry Potter-Fan?
Ja, ich bin froh, dass ich lesen kann, aber.
Da gibt es so einen Zauberer, der heißt Grindelwald.
Ah, okay.
Ja, mit dem kann man natürlich auch lustige. Heißt der Grindel oder Rindel? Der Ex-DFB-Präsident? Ich weiß das
Grindel.
Nicht mal.
Grindel.
Es interessiert,
Grindelwald, ja.
Es interessiert mich nicht mal so richtig. Scheiß DFB.
Gut, ja, besser ist das, ne?
Ist er zurückgetreten. Schlecht wird es ihm dadurch nicht gehen. Ich habe irgendwo gelesen, er hat noch irgendwie 500.000 pro Jahr Bezüge aus seinen noch bestehenden UEFA- und FIFA-Posten, für die er irgendwie 8-mal im Jahr irgendwas machen muss. Joa. Meine Güte, ach, ist auch egal.
Ich glaube, der hat auch, glaube ich, ganz gut verdient. Also was ich jetzt hier die Tage noch gelesen habe, von wegen, er hat ein Gehalt vom DFB bekommen, dann eine Ausgleichsentschädigungszahlung dafür, dass er nicht mehr beim ZDF arbeiten kann, und Sitzungsgelder für 2-mal im Jahr für irgendeine Medientochter des DFB und FIFA und UEFA und
Und weißt du, ich finde es sogar okay, wenn solche Leute gut bezahlt werden, sollen die doch Geld bekommen. Das Geld ist ja offensichtlich da. Fußballspieler werden auch gut bezahlt. Meine Güte,
ja, gut.
Ist mir so, ich habe da kein Neid. So.
Da ist immer die Frage, ob jemand, der nur Scheiße baut, das Ganze verdient. Ne?
Ja, das einzige Mal, wo der mir wirklich aufgefallen ist, war übrigens bei der Fußballweltmeisterschaft, wo er irgendwie auch nur ausländerfeindlich aufgefallen ist. Also das ist egal. Lass uns einfach nicht über... Bitte?
Auch nicht so cool.
Nee. Lass uns einfach nicht mehr über Grindel sprechen. Vielleicht vergessen wir ihn einfach.
Das ist wahrscheinlich das Beste. Apropos, da muss ich jetzt gerade nochmal drauf einsteigen. Ich habe gerade noch sein Abschiedsinterview gehört und er hat sich tatsächlich mit den Worten verabschiedet: und bitte behaltet doch meine 3-jährige Amtszeit in gutem und fairen Andenken und bewertet sie doch bitte unabhängig von dem Abgang. Und dann dachte ich auch so, okay, der Abgang war scheiße und die 3 Jahre davor auch. Und naja, ich glaube, das hat er selber nicht so gesehen. Belassen wir es dabei.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie.
Ist ja jetzt auch schon spät.
Ja, ist jetzt auch schon spät. Ich habe noch eine Ankündigung. Und zwar findet diesen Monat im April keine Monatssendung statt. Wir haben ja im Midland-Ton die Vor- dem Spiel- und Nach- dem Spielgespräche. Und außerdem diese Sendung, die manchmal Hauptsendung, manchmal Monatssendung heißt. Also der eigentliche Midland-Ton, der findet monatlich statt. Außer im April, da fällt er aus. Wer sich dann stattdessen langweilt, kann vielleicht einfach morgen sich die neue Episode, die erste richtige Episode vom Früh-Podcast anhören. Frauen reden über Fußball. Gab es schon eine Nullnummer, da stellen sich die Mädels, die da über Fußball sprechen werden, einmal alle vor. Und die macht wirklich Lust auf mehr. Und ich freue mich total drauf. Morgen geht es endlich los mit der ersten richtigen Episode. Ich bin sehr gespannt. Ist vielleicht ein ganz guter Trost, wenn dann die Monatssendung ausfällt.
Ich denke auch, ja. Ist auf jeden Fall ein sehr innovatives und vorzeigenswertes Projekt. Früff.
Früff, genau. Der Name mag lustig sein. Früff.
Ach, im Endeffekt ist auch nur eine Abkürzung, ne?
Genau. Namen sind Schall und Rauch. Ich freue mich drauf. Gut, haben wir noch irgendwas vergessen? Oh, wir haben den Ausblick vergessen für Duisburg.
Oh.
Wie geht's, wie geht's für euch weiter?
Ja, nächstes Jahr dritte Liga im Optimalfall. aber vorher dürfen wir noch ein paar Mal zweite Liga spielen.
Genau.
Und lass mich nicht lügen, wir haben jetzt zwei Heimspiele hintereinander. Und zwar am kommenden Samstag im Kellerduell gegen den FC Ingolstadt. Mhm. Kellerduell ja nicht mehr ganz, weil der wurde ja gestern entlassen. Aber jetzt schaue ich ja alles
sehr raus. Schön, sehr, sehr schön.
Und nächste Woche Mittwoch feiern wir dann den zweiten Heimsieg gegen den FC Köln. Mhm. Und dann fahren wir nach Paderborn. Und da gibt es dann wieder eine Pleite, wie üblich.
Ihr habt ein echt sehr happiges Restprogramm, was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, dass du sagst, nächste Saison dann dritte Liga. Also Ingolstadt ist natürlich...
Ja, im Optimalfall.
Abstiegsduell, Köln ist eine Ansage, Paderborn ist eine Ansage. Dann habt ihr auch noch Kiel, Heidenheim und HSV am Ende der Saison.
Darauf freue ich mich ganz besonders.
Und
auswärts beim HSV die Meisterfeier zu gucken. Ja. Schön, die
Aufstiegsfeier. Meisterfeier, also. Aufstieg, ja. Meisterfeier,
ja, muss ich auch nicht unbedingt haben, ehrlich gesagt.
Meister wird doch Köln.
Ja, hoffen wir es.
Ja, man weiß es nicht. Ja, wird hart für euch. Ich drücke euch trotzdem die Daumen, dass ihr es halbwegs noch gebogen bekommt. Denn wir hatten es ja vor dem Spielgespräch, da geht es um alles.
Genau. Wenn da der Abstieg besiegelt sein sollte, dann steht das noch lange nicht fest, dass wir nächstes Jahr dritte Liga spielen, leider. Genau. Also am besten mal irgendwie noch drin bleiben.
Ja, wir werden das auch tun, drin bleiben. Ich glaube,
das ist auch rechnerisch schon sicher.
Diese Aufstiegsgedanken. Naja, also mit ganz viel Pech könnten wir noch aufsteigen. Also mit ganz viel Pech von allen anderen. Und ein bisschen Glück bei uns. Aber das ist wirklich nur rechnerisch möglich. Das ist irgendwie diese Gedankenspiele, die da immer mal wieder aufgetan werden. Das ist einfach, wenn man sich den Zustand der Mannschaft anguckt, völlig absurd, darüber nachzudenken.
Ja.
Finde ich. Mittlerweile. Schade eigentlich. Also wir hatten ja eine ganz gute, wenn auch glückliche Ausgangsposition, aber wenn man das Derby so blutleer spielt, eine Packung holt, kann einem sogar noch passieren, aber dann muss man wieder aufstehen und haben wir halt nicht gemacht. So, und jetzt, wenn man so am Boden liegt.
Ja, wir schon tatsächlich. Ne? In den letzten vier Spielen 6 Punkte geholt mit grottenschlechtem Fußball und das finde ich super.
Auch ich hätte mich über schönen Fußball, ich hätte mich wirklich gefreut, wenn ihr irgendwie 2-3-0 gewonnen hättet am Millantor, da hätte es wenigstens was zu sehen gegeben. Aber so, es war zum Vergessen.
Jetzt lügst du aber.
Ja. Jan, ich danke dir für 5 Episoden, 5 Gespräche zumindest in dieser Saison.
Ja.
Ich hoffe, wir sprechen uns nächste Saison wieder.
Und das hoffe ich auch, Tobi.
Alles klar, herzlichen Dank.
Immer eine Freude.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Hey, yippie, Hamburg, Hamburg, St. Pauli. Hey, yippie. 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 Hamburg, Hamburg, St. Pauli.